Kinderarbeit. Nicht nur meine Eltern waren für mich DDR-Kind erziehungsberechtigt. Das System hatte den beiden zur Unterstützung noch jede Menge kompromisslose Anordnungen und ausdrückliche Verbote zur Seite gestellt. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Bei Rot bleib stehen, bei Grün darfst du gehen. Für mich eine abstrakte Regel. Auf meinem Schulweg befand sich keine einzige Ampel. Ich ging auf Sicht und Gehör über die Straße. Die Motorengeräusche unserer Autos konnte ein Tauber ohne Hörgerät nämlich schon aus 3 Kilometern Entfernung hören. Die gleichermaßen schwache wie ohrenbetäubende Motorisierung der sozialistischen Kraftfahrzeuge und deren entsprechende Geschwindigkeit ließen, während der Radau langsam zunahm, hinreichend Zeit zum Überqueren der Straße, sogar rückwärts und auf einem Bein. Wenn man das kreischende Gefährt nicht mehr nur hören, sondern auch noch riechen konnte, war man schon sicher auf der anderen Seite angekommen. Das funktionierte also auch ohne Ampel. Verbote wie zum Beispiel Betreten für Unbefugte verboten oder Reichsbahngelände, Lebensgefahr, sollten unserem Willen brechen. Verhießen aber meist Spiel, Spaß, Spannung und Abenteuer. Mit einigen Jungs aus meiner Schulklasse bin ich so häufig unbefugt über den großen städtischen Müllplatz gestromert, dass man uns eigentlich Mitgliedsausweise für das Gelände hätte ausstellen müssen. Ich fand damals sogar heraus, wie Alufolie gewalzt wird. Man legt einfach DDR-Münzgeld, das ja aus Aluminium gepresst war, auf Eisenbahngleise und lässt einen Güterzug drüber rattern. Fertig. Neben dem Verboten machte ich gleichzeitig die Bekanntschaft großer Versprechen, die man allerdings nicht mir gab, sondern die ich zu geben hatte. Auf Anordnung, gratis zu meiner Einschulung 1978, bekam ich auch die Mitgliedschaft in der Pionierorganisation Ernst Thälmann geschenkt. Gerade war ich noch als tölpelhaftes Kindergartenkind durch die Gegend gestolpert, schon war ich Schüler plus Jungpionier. Das war das Komplettpaket und gehörte zusammen wie Volksmusik und Säuferleber. Oder wie Gottesfürchtigkeit und Genitalverstimmung, wenn man unschuldig in eine entsprechende Religion reingeboren wird. Niemand fragt dich und trotzdem bist du mittendrin, obwohl du nie dabei sein wolltest. Meine Mutter kaufte mir 2 weiße Pionierhemden, ein kurzärmeliges für den Sommer und eins mit langen Ärmeln für den Herbst, den Winter und die kalten Abschnitte des Frühlings. Außerdem erhielt ich das blaue Halstuch der Jungpioniere und den ersten richtigen echten Ausweis meines Lebens, den Jungpionierausweis. Darin klebte mein Passbild, glaube ich. Da ich noch nicht schreiben konnte, nur krakeln, hatte die Pionierleiterin unserer Schule, der Polytechnischen Oberschule Ernst Thälmann, den Ausweis für mich unterzeichnet. Einfach so, ohne zu fragen, hatte die Frau meine Seele an die Pionierorganisation verkauft. Ich kam der Urkundenfälscherin erst viele Monate später auf die Schliche, als ich endlich lesen konnte. Aber da war es schon zu spät. Sie hatte für mich den freiwilligen Selbstverpflichtungen zugestimmt, die man Pioniergebote nannte und die in folgender Reihenfolge im Jungpionierausweis abgedruckt waren. Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Wir Jungpioniere lieben den Frieden. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder. Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert. Wir Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit. Wir Jungpioniere sind gute Freunde und helfen einander. Wir Jungpioniere singen und tanzen, spielen und basteln gern. Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unseren Körper sauber und gesund. Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch. Wir bereiten uns darauf vor, gute Thälmann-Pioniere zu werden. Das war das Gegenprogramm zu den 10 Paragraphen des kirchlichen Grundgesetzes, die man Gottes Gebote nannte. Ich wollte also ein guter Mensch werden, der sich regelmäßig wäscht und gern bastelt, wenn er nicht gerade singt, tanzt, spielt oder jemanden bei einer schweren Arbeit unter die Arme greift. Am besten gefiel mir das Gebot mit dem Frieden, denn Weltfrieden fand ich persönlich immer schon gut. Der macht nicht so einen Krach und so viel kaputt wie Krieg. Auch Freundschaft mit den Kindern aller Länder halten, sagte mir zu. Vielleicht war es ja möglich, eines der befreundeten, friedliebenden Kinder mal in seinem schönen Land zu besuchen. Ich war ein kleiner, lieber Junge, auf den die Gebote gut passten, bis auf das mit dem Sport. Waschen ja, aber Sport musste nicht sein. Mein Ansatz für den Weltfrieden erschöpfte sich erstmal im Sammeln von Altstoffen. Altpapier, Altglas, Alttextilien und Altmetall wanderten in der DDR nicht so einfach in den Müll. Das ganze alte Zeug war nämlich prinzipiell noch zu gebrauchen und wurde von allen Haushalten gesammelt. Mehrmals im Jahr klingelte dann ein engagierter Jungpionier in Zivil, die Pionierkluft trugen wir nur an offiziellen Feiertagen und zu Pioniernachmittagen, an den Haustüren in der Nachbarschaft und holte die staubigen und muffig nach Mangel und Trostlosigkeit riechenden Sekundärrohstoffe mit einem Bollerwagen ab, um sie zur Sekundärrohstofferfassung zu transportieren, wobei jeder Altstoffabholer seinen festen Kundenkreis hatte. Die mühsame Plackerei rentierte sich, denn je mehr Gewicht die vergilbten Zeitungen, die dicken Einweggläser oder die von ganzen Familienverbänden fransig getragenen Alttextilien auf die Waage brachten, umso mehr Geld zahlte der Sekundärrohstofferfassungsmann dem Jungpionier aus. In Sangerhausen waren die Altstoffpatzers der absolute Platzhirsch auf diesem Gebiet. Die drei graugesichtigen Patzersöhne betrieben dank ihrer kathedralengroßen Lagerräume den größten Seerohstützpunkt der Stadt. Mutter Patzer tauchte nur gelegentlich auf, um ihren Söhnen dicke, streng riechende Wurststullen zu bringen. Den Vater der Patzer Brothers hatte noch niemand zu Gesicht bekommen. Vermutlich hockte der Altstoffpate in einem Hinterzimmer, drehte den Siegelring um seinen dicken Wurstfinger und ließ sich die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen vortragen, um ihnen dann einen Gefallen zu tun. Ich nehme ja an, dass das Syndikat der Patzers von der DDR-Aufbereitungsindustrie sehr viel mehr Geld für das alte Zeug einstrich, als sie den emsig sammelnden jungen Pionieren dafür auszahlte. Die an Rohstoffen arme DDR kaufte das Geraffel auf und veredelte es in aufwendigen Wiederaufbereitungsprozessen, die wiederum Geld kosteten, zu neuen Rohstoffen. Diese gingen dann für wesentlich weniger Geld, als ihr Aufkauf und die Wiederaufbereitung gekostet hatten, an die volkseigene Industrie. Wirtschaftliches Arbeiten sieht anders aus. Aber dieser Kreislauf rechnete sich immerhin für mich und mein Sparschwein. Die meiste Kohle machte man auch damals schon mit Altmetall. Profis mit krimineller Energie besorgten sich das Zeug bei Nacht und Nebel an Orten, wo es am nächsten Tag fehlte. Ein Enthusiasmus, der mir zu mühsam erschien. Mein Geschäftssinn war noch nie sehr ausgeprägt. Ich begnügte mich mit dem, was die Haushalte abwarfen, bei denen ich auf meiner Altpapiersammeltour zur kraftvollen Unterstützung der Wirtschaft unseres Landes klingelte. Die damit verdienten Penunzen reichten höchstens mal für den Kauf einer illegalen Flasche Vita Cola, schnell in einer dunklen Ecke hinter der Kaufhalle auf Ex getrunken, damit niemand was sah und die Eltern nichts vom Drogenmissbrauch mitkriegten. Ansonsten sparte ich eisern für größere Anschaffungen, wie zum Beispiel Leerkassetten, mit denen ich die Hits der Radio-Hitparaden aufnahm. Um diese Kassetten kaufen zu können, musste ich erhebliche Summen investieren. Schnell hatte ich raus, bei welchen Rentnern sich das Klingeln rentierte und welche Geizknochenwohnungen man am besten links liegen ließ. Die Gier nach noch mehr Altstoff und noch mehr Geld ließ mich hin und wieder unvorsichtig werden, und so klingelte ich eines Tages bei einer alten Frau, die bisher noch nicht von mir besucht wurde.
Ja? Ja, guten Tag, ich wollte fragen, ob Sie Altstoffe für mich haben. Ja?
Ja? Sie drückte noch immer nicht den Summer, damit ich ins Haus konnte.
Sie müssen die Tür aufmachen, dann komme ich rein. Nein, ich komm raus.
Das war ja seltsam. Alle anderen waren froh, wenn ich ihnen die zentnerschweren Zeitungsbündel oder Kisten mit Altglas aus der Wohnung oder aus dem Keller wuchtete und sie selber nicht mit anfassen mussten.
Gut, dann warte ich hier.
Das tat ich dann auch. Mehrere Minuten stand ich vor einer Haustür, die mir verschlossen blieb. Es wäre vernünftig gewesen, jetzt einfach mit dem Bollerwagen zum nächsten vertrauenswürdigen Altstofflieferanten abzuschieben. Aber nein, meine Gier war stärker. Ich brauchte dringend eine neue 60-Minuten-Kassette. Die kostete im Laden immerhin 20 Mark. So lange, wie die Frau auf sich warten ließ, schien mir eine besonders fette Ausbeute an Altstoffen sicher. Heute würde ich steinreich werden. Aber wann? Die Sonne war schon ein erhebliches Stück weiter gewandert, als sich die Haustür doch noch öffnete. Die alte Frau wirkte verwirrt und schwerfällig. Ihre knochigen Finger umklammerten die Griffe einer prall gefüllten Plastiktüte. Kaum hatte ich die Tüte ergriffen, fiel die Haustür ganz langsam wieder zu und die Frau glitt wie auf Schienen in Zeitlupe in den dunklen Hausflur zurück. Gruselig. Die Tüte in meiner Hand steckte, so wie es aussah, voller alter Zeitungen. Akkurat aufeinander gestapelte Zeitungen. Wenn diese Zeitungen jemals gelesen worden waren, so musste die Alte sie danach gebügelt haben. Und auf diese lächerliche Ausbeute hatte ich einen halben Nachmittag gewartet. Sinnlos vertane Zeit. Bloß weg hier. Mein Bollerwagen rumpelte über den Bordstein, sodass die Tüte der Rätseloma umfiel. Da sah ich die Bescherung. Unter den Zeitungen hatte die alte Hexe ihre Küchenabfälle versteckt. Was für eine Sauerei! Übelriechende Eierschalen, Gurkenschalen, vergammelte Möhren und schimmliges Brot. All die guten, vergorenen Kostbarkeiten, die die Alte in ihrem Mülleimer für mich aufgehoben hatte, reierte die Tüte mir jetzt in meinen Wagen. Teilweise war der Küchenabfall eingewickelt in Alufolie, die dankenswerterweise auch noch beschmiert war mit einer Eiersalat-ähnlichen Paste. Es machte keinen Sinn, die Abfälle von der Alufolie abzukratzen, denn Alufolie nahmen die Putzer Brothers gar nicht entgegen. Aluminium gab es, weiß Gott, reichlich in der DDR. Schon tanzte ein Fliegenkollektiv über dem stinkenden Haufen auf meinem Wagen. Zum Glück hatte die Alte nicht auch noch in die Tüte reingekackt. Oder doch? Ich vermied es nachzusehen und warf die schmutzige Bombe in die nächste Mülltonne. Glücklicherweise hatten es die Küchenreste der hinterhältigen alten Frau nicht geschafft, meine bisher gesammelten echten Sekundärrohstoffe auf dem Bollerwagen zu verseuchen. Bei der fiesen Rentnerin klingelte ich nie wieder. Wenn ich heute, nachts, aus Versehen bei Spiegel TV in eine dieser ständig laufenden Dokumentationen über komplett verranzte, bis zur Decke mit Zivilisationsmüll vollgestopfte Messi-Wohnungen reinseppe, werde ich wehmütig und denke mir, das hätte es damals nicht gegeben. Beziehungsweise, boah. Wenn ich den ganzen Kram bei den Putzer Brothers abgeliefert hätte, hätte ich so viel Geld verdient, dass ich mir davon mehrere tausend Leerkassetten hätte kaufen können. Und 3 gebrauchte Ladas mit Spoiler und Fuchsschwanz. Aber immerhin reichte es für mehrere Leerkassetten und eine Gangschaltung für mein Mifa-Fahrrad, die ich selbst anmontierte und die bis zuletzt tadellos funktionierte.